Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns aktuellen kriminologischen Themen. Wer mehr zu Ausmaß, Hintergründe und Ursachen von Kriminalität erfahren will, hört gern nochmal in die Folgen 1 bis 52 rein. Ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW.
Und ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln. In den letzten Wochen war das Thema Femizid wiederholt in den Medien. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ja immer im November die sogenannten Orange Days sind. Tage, die von der UN ausgerufen wurden, um aufmerksam zu machen auf das Problem der Gewalt an und gegen Frauen. Und wir möchten uns in der heutigen Folge einem speziellen Thema, nämlich dem Femizid, widmen. Was ist eigentlich ein Femizid? Zunächst mal meint man damit die geschlechtsbezogene Tötung von Frauen. Der Begriff kommt vom Lateinischen, einerseits das Wort femina, Frau, und andererseits caedere, töten, also die Tötung von Frauen. Und dann in den 1970er Jahren hat die Soziologin Diana Russell den Begriff Femizid erstmals für geschlechtsbezogene Tötungen von Frauen benutzt. Sie selber ist sich in der Definition auch nicht ganz einig mit sich. Sie definiert es unterschiedlich. Es ist zum einen gemeint die misogyne, also frauenfeindliche Tötung von Frauen durch Männer. Und zum anderen, sagt sie an anderer Stelle, die Tötung von Frauen durch Männer, weil sie Frauen sind. Der Begriff hat dann tatsächlich ja so eine gewisse Karriere hingelegt. 1999 wurde er erstmals durch die Vereinten Nationen genutzt und im Jahr 2009 findet er sich in einem Urteil des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte. In Deutschland im Duden ist er auch definiert und der Duden sagt, gemeint sei die tödliche Gewalt gegen Frauen oder eine Frau aufgrund ihres Geschlechts.
Ich habe so den Eindruck, dass in Deutschland mehr und mehr dieser Begriff auch präsent ist und Menschen damit was anfangen können. Vor ein paar Monaten oder vielleicht im Jahr hätte ich das noch anders eingeschätzt. Also ich habe schon häufig die Erfahrung gemacht, beispielsweise mit Polizeistudierenden, dass die gar nicht wissen, also diesen Begriff noch nie gehört haben. Und in anderen Ländern ist der viel weiter verbreitet, können, glaube ich, mehr Menschen was damit anfangen, auch weil es da teilweise eigene Straftatbestände gibt. In Deutschland ist da, glaube ich, gerade ganz viel in Bewegung. Was meint man denn jetzt eigentlich damit? Eine Tötung aufgrund des Geschlechts, weil sie Frauen sind. Das hört sich ja erstmal so ein bisschen komisch an. Wir können uns das vielleicht noch so im Bereich wirklich von Frauenhass vorstellen, wenn wir jetzt so an Incels denken oder so, die wirklich Frauen per se ablehnen. Aber so umfangreich kommt ja so etwas nicht vor. Man muss sagen, damit ist noch mehr gemeint. Bestimmte Erscheinungsformen davon können sein Intimpartnerinnen-Tötungen, Tötung auch im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt, Tötung von Sexarbeiterinnen oder auch sogenannte Ehrenmorde und Massenfemizide. Und dahinter liegt ja oft eine patriarchale Struktur, die auch die Gewalt ermöglichen. Ich glaube, so muss man das auch verstehen. Wenn man beispielsweise Intimpartnerinnen-Tötung sich heranzieht, der Ex-Partner tötet seine Ex-Frau, weil er es nicht ertragen kann, dass sie jetzt ein eigenes Leben führt und sich von ihm getrennt hat, dann ist ja diese Form von Gewalt auch möglich durch so patriarchale Vorstellungen. Und zwar solche, die halt irgendwie legitimieren, dass der Mann mehr Recht hat, mehr Möglichkeiten hat, sein Leben zu bestimmen und dass man das der Frau nicht zugesteht. Mhm. So muss man das, glaube ich, verstehen. Also da ist jetzt nicht so ein blanker Frauenhass dahinter, sondern halt bestimmte Gewalt, die dadurch überhaupt möglich wird, dass Frauen halt eher eine andere Stellung haben, eher abgewertet werden. Und in diesem Sinne werden sie getötet, weil sie Frauen sind.
Genau, so quasi patriarchale Selbstverständlichkeiten. Der Mann kann eben bestimmen und die Frau, die sollte eher sich unterordnen. Du hast gerade den Aspekt der strukturellen Gewalt genannt und das ist tatsächlich auch noch ein Aspekt, der damit beinhaltet wird. Bei der UN hat man den Bereich des Femizids auch dahingehend ergänzt, dass auch Todesfälle wegen unsicherer Schwangerschaftsabbrüche darunter fallen oder Todesfälle im Zuge von Genitalverstümmelungen an Vulven. Also das heißt, das sind ja beides Bereiche, wo eben strukturell nicht möglich ist, dass man eine ungewollte Schwangerschaft medizinisch sicher abbricht auf der einen Seite oder eben im anderen Fall, ja, wo es um zur Frauwerdung in Anführungszeichen, auch zur geschlechtlichen Entwicklung dann in bestimmten Gesellschaften dazugehört, dass man eben die Genitalien verstümmeln muss und das ja häufig dann auch zu Entzündungen führt und im schlimmsten Fall zum Tod. Und nur als Randnote, auch in dem Fall, wenn es nicht zum Tod führt, haben ja die Frauen da lebenslang Einschränkungen und häufig gesundheitliche Probleme. Ja.
In Deutschland meint man vor allem die Intimpartnerinnen-Tötung, also im Bereich der häuslichen Gewalt, könnte man auch sagen. Also die Tötung durch den aktuellen oder ehemaligen, meist männlichen Partner. Das ist auch weltweit die häufigste Form der Frauentötung. Dass wir das in Deutschland so verbinden, hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass man das leichter erfassen kann. Also der Bereich der häuslichen Gewalt, da haben wir Erkenntnisse auch aus dem polizeilichen Hellfeld. Auch wenn wir nicht explizit Femizid so erheben können, also das ist gar nicht so einfach, das wirklich zu definieren und zu erheben. Da haben wir in Deutschland auch keine verlässlichen Daten zu. Aber man kann das quasi so ein bisschen mittelbar über, ja, vielleicht so eine konservative Schätzung machen, wenn man sich den Bereich der häuslichen Gewalt oder Tötungsdelikte, die halt in dem Bereich von Partnerschaftsgewalt vorliegen, anschaut.
Um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es noch weitere Begriffe, die in diesem Kontext genannt werden. Es gibt neben dem Begriff des Femizids auch noch den Begriff des Feminizids. Das ist sozusagen eine Weiterentwicklung des Begriffs von der mexikanischen Anthropologin Marcela Lagarde y de los Ríos. Die hat den im Jahr 1994 geprägt und wollte damit eine spezifische Bezeichnung schaffen für den lateinamerikanischen Kontext und für die dort stattfindenden geschlechtsbezogenen Frauentötungen, die ihrer Definition nach eben geprägt sind von staatlicher Duldung und auch insofern unterstützt werden, als sie straflos bleiben, also meistens nicht verfolgt werden. Auch im Deutschen benutzt man den Begriff manchmal. Dann gibt es noch den Begriff Gynozid. In den 70ern und 80ern wurde der vermehrt benutzt. Also da geht es eben auch wieder um den Begriff Frauenfeindlichkeit, der da so mit drin ist. Und der eher geschlechtsneutral verwendete Begriff ist der Begriff Genderzid. Also ein Synonym, aber da könnten eben auch Tötungen von anderen Geschlechtern drunter fallen.
Wenn wir jetzt drüber reden oder wenn es häufig drüber geredet wird in den Medien, in der Politik oder auch in der Rechtsanwendung, dann wird oft verstanden unter Femizid eine geschlechtsbezogene Tötung von Frauen. Wie erfasst man das jetzt aber überhaupt? Also wann kann Tötung so angesehen werden, dass sie wegen des Geschlechts des Opfers begangen wurde? Das ist nicht abschließend geklärt. Man kann das natürlich in bestimmten Fällen ausschließen, dass es das Geschlecht war. Beispielsweise eine Amokfahrt, wo jemand zufällig Opfer geworden ist oder vielleicht auch ein Raubüberfall auf eine Tankstelle, wo jetzt zufällig eine Frau an dem Abend arbeitet, die ist jetzt vielleicht nicht wegen ihres Geschlechts angegriffen worden. Aber bei all diesen anderen Fällen, die wir gerade so genannt haben, im Sinne der Partnerschaft und dergleichen, so ganz leicht definieren lässt sich das nicht. Abschließend ist das nicht geklärt.
Dann gibt es die Kritik, dass manche sagen, der Begriff sei politisch zu stark aufgeladen. Also es wäre mehr so ein aktivistischer Begriff und der Geschlechtsbezug sei eben schwer zu erkennen. Deshalb sei es so ein unscharfer Begriff.
Wobei es bei der Intimpartnerin-Tötung hauptsächlich geht, ist die Ausübung von Macht und Kontrolle gegenüber dem Opfer. Wir haben auch in Bezug auf häusliche Gewalt darüber ja schon mal in der Folge auch ausführlich berichtet. Auch diese vielen Formen von Gewalt, gerade auch diese kontrollierende Gewalt, also es ist nicht immer eine physische Gewalt, die diesen Verhältnissen so innewohnt. Gerade wenn es zum Beziehungsende kommt, ist das eine hohe Gefahr für Frauen, dass es zu Gewalt oder auch zu Tötungen kommt, weil es ja genau dann darum geht, sich rauszulösen. Und wenn der Täter dem Opfer kein selbstbestimmtes Leben quasi erlaubt oder zugesteht, sondern so Besitzansprüche, Besitzdenken hat, geschlechtsbezogene Erwartungen an die Rolle der Frau, dann kann das eine hohe Gefahr bergen und darunter liegen, wie schon eben auch gesagt, diese patriarchalen Vorstellungen, die Vorstellung einer Ungleichwertigkeit der Geschlechter.
Wenn jetzt in den Medien über Femizid gesprochen wird, dann ist das teilweise zur Beschreibung von Tötungsdelikten. Teils gibt es aber eben auch Bezeichnungen, die ja so ein bisschen so einen Mitschuldsmythos ehrlich gesagt bedienen. Nämlich dann, wenn man von Eifersuchtsdrama oder Familiendrama spricht. Und diese Begriffe tun die Taten auch so ein bisschen als kleinere private Konflikte ab und relativieren vielleicht auch die Schuld des Opfers. Weil ja, wenn es eben Familiendrama ist, dann hat eben das Thema, eine Familie wird von mehreren Menschen gestaltet etc., Mitverantwortung nochmal eine andere Rolle, als wenn man wirklich von Femiziden spricht.
Ich finde auch dieser Begriff Eifersuchtsdrama konzentriert sich ja auch mehr auf, man könnte auch sagen, so positive, starke emotionale Gefühle des Täters. Also ne, jemand, der so voller Eifersucht ist, da steckt ja auch drin, der liebt sie halt so besonders, sie ist sein Ein und Alles oder so, ne, von Liebe übermannt oder wie auch immer. Also sowas steckt da ja auch drin. Ne? Ist ja schon was anderes, als wenn ich das als Besitzanspruchsdrama oder so bezeichne. Also es ist irgendwie auch, man rückt diese Tat schon nochmal in so ein anderes Licht damit.
Und ins andere Licht rückt man sie eben auch, wenn man das eine so als privat gefühlvoll nachvollziehbar framed und das andere eben als ja kulturell geprägt. Mhm. Wenn wir uns nämlich anschauen, dass es ja Femizide zum Teil auch als Ehrenmorde geframed werden, da geht es eigentlich immer darum, dass es Menschen getan haben, die in Anführungszeichen einer fremden, in Anführungszeichen rückständigen Kultur angehören sollen. Und da geht es dann darum, dass ja die Wiederherstellung einer Familienehre passieren soll. Und das wird häufig migrantisierten TäterInnen zugeschrieben. Und wenn man eben von dem Ehrenmord redet, dann hat man gar nicht mehr dieses Bild so von wegen, oh, wie ging es denn da dem Täter? Hatte der vielleicht auch Eifersucht oder sonstige Gefühle? Wenn man aber eben bei der Intimpartnerinnen-Tötung vom Eifersuchtsdrama spricht, dann ist es eben eher ja eine private Beziehungstragödie, ist auch gerne noch so ein Ding, also von wegen, ja, es ist halt alles irgendwie schlecht gelaufen. Da geht es eher um was Individualisiertes, wobei es beim Ehrenmord eher um was Kollektives geht. Also es wird dann eher in so einen migrantischen Gemeinschaften als kulturelles, in Anführungszeichen, Problem verstanden. Und dadurch externalisiert man das Thema von Patriarchat und Machtstrukturen, geschlechtsbezogenen Machtstrukturen in der Gesellschaft, sagt also, okay, in der deutschen Gesellschaft haben wir das nicht, aber in Anführungszeichen die anderen, die haben das eben.
Das hat, glaube ich, auch was mit diesem Ehrbegriff zu tun, weil der ja in der Tat in Deutschland jetzt nicht so aufgeladen oder so häufig benutzt wird, wie vielleicht in anderen Gruppierungen, Kontexten. Aber letztendlich, wenn man sich überlegt, worum geht's denn jetzt bei dieser Ehre in diesem Kontext, geht's ja auch um so ein Besitzdenken. Ne? Also warum ist das jetzt, hat das was mit Ehre zu tun und im deutschen Kontext dann mit diesem Besitzdenken? Also das ist ja eigentlich doch sehr, sehr ähnlich. Und insofern, ja, wie du sagst, ne, ist es irgendwie doch so ein Othering und plötzlich so etwas, sowas gibt's bei uns nicht. Aber das, was da zugrunde liegt, ist eigentlich doch sehr gleich. Interessanterweise war das ja auch mal so etwas, was vor einigen Jahren noch viel mehr medial aufgegriffen wurde. Thomas Hestermann, der diese Medienanalysen zur Kriminalität macht, auf die wir auch schon öfter eingegangen sind, hat gesehen in seinen Analysen, die er seit 2007 macht, dass das in den letzten Jahren eigentlich kaum noch so eine Rolle spielte. Also das, da gab es quasi auch mal so eine Phase oder vielleicht auch Phasen, wo das medial politisch noch viel mehr auch aufgegriffen wurde und diskutiert wurde.
Aktuelles Femizid, du hast vorhin schon gesagt, kein Straftatbestand in Deutschland. Und insgesamt muss man vielleicht auch noch sagen, dass wenn man wirklich Femizid an sich verstehen will, dann muss man auch verstehen, was bedeutet eigentlich geschlechtsbezogene Diskriminierung, was bedeutet geschlechtsbezogene Gewalt. Und dafür muss man aber auch ein Wissen über das Konzept Geschlecht haben. Also man muss auch verstehen, dass Geschlecht nicht nur das Biologische ist, sondern dass es eben auch ein soziales Konstrukt ist. Das wird ja dann in der Wissenschaft häufig als Gender beschrieben. Das heißt, einem Geschlecht wird zugeschrieben, wie es sich zu verhalten hat, wie es auszusehen hat. Eine Frau soll so und so sein, sie soll sich in ihrer Sexualität so verhalten und sie soll eben nicht so sein. Und wenn man das so versteht, dann könnte man eben den Femizid auch verstehen als eine geschlechtsbezogene Gewalt, die das abweichende Verhalten der Frau, wenn sie sich nämlich nicht rollenkonform verhält, sanktioniert. Also wenn die Frau eben plötzlich eine eigene Meinung entwickelt und sagt, nee, ich möchte aber anders leben, ich trenne mich vielleicht, ich mache eine andere Zukunft, die jetzt anders aussieht, ja, dann ist eben ein Femizid in gewisser Weise auch eine Sanktionierung dieses Verhaltens und dann sieht man da eben auch die patriarchalen Strukturen.
Wir hatten eingangs gesagt, dass wir noch gar nicht so lange in Deutschland wirklich über das Thema Femizide sprechen. Es gibt auch nicht viele Studien, Untersuchungen dazu. Es gab mal ein Lagebild von der alten Bundesregierung, wo man sich das auch eher in diesen Intimpartnerinnen-Tötungen angeschaut hat. Jetzt gibt es aber eine aktuelle Studie aus Tübingen dazu. Und das ist auch für uns der Anlass, jetzt mal eine Folge zu machen und das Thema etwas breiter aufzugreifen. Das Ziel der Studie war herauszufinden, wie viele Femizide es in Deutschland gibt. Und dabei wird Femizid auch sehr konkret definiert. Die StudienmacherInnen gehen davon aus, dass Femizide vorsätzliche Tötungsdelikte gegen eine Frau oder ein Mädchen darstellen, die darauf zurückzuführen sind, dass das Opfer weiblich und daher potenziell sexistischer Diskriminierung ausgesetzt war.
Genau, die Studie war übrigens in Zusammenarbeit noch mit dem KFN, das immer wieder auch Rolle spielt, wenn wir über diese SchülerInnenbefragung, auch bekannt als Niedersachsen-Survey, sprechen, also das nur noch zur Vervollständigung. Und Sie sehen hier zwei Möglichkeiten des Geschlechtsbezugs bei einem Femizid. Das könnte zum einen, wenn man einen engen motivbezogenen Femizidbegriff anlegt, ein sexistisches Motiv der Tatperson sein. Oder zweite Definitionsmöglichkeit, der weitere soziostrukturelle Femizidbegriff. Dann geht es darum, dass die Stellung der Frau in der Gesellschaft Frauen für bestimmte Tötungsdelikte vulnerabel machen. Also beispielsweise eben Tötungsdelikte, in denen Frauen überproportional häufig betroffen sind. Beispielsweise innerhalb von Partnerschaften, Mutter- oder Großmuttertötungen, Taten in losen sexuellen Beziehungen, Tötungen von SexarbeiterInnen. Zunächst hat man sich mal die polizeiliche Kriminalstatistik angesehen, das Hellfeld, und hat festgestellt, dass Frauentötungen im internationalen Vergleich in Deutschland eher selten sind und auch über die letzten 10 Jahre ungefähr gleich geblieben sind, was die Zahlen anbelangt. Wenn man 40 Jahre als Zeitraum nimmt, dann wurden Frauentötungen sogar seltener, insbesondere Tötungen im Bezug zu sexualisierter Gewalt. Es gab einen schwächeren Rückgang bei Tötungsdelikten an Frauen im sozialen Nachraum als in einem allgemeinen Raum. Was die Täter anbelangt, 80-90% aller Tötungsdelikte in Deutschland werden von Männern begangen, also tödliche Gewalt kommt eher von Männern. Und wenn man sich die Tötungsdelikte in oder nach Partnerschaften und auch die Tötungsdelikte an Eltern und Großeltern anschaut, dann sind Frauen häufiger Opfer.
In der Studie hat man sich aber nicht nur PKS-Daten angeguckt, die sind ja recht oberflächlich, sondern man hat sich auch Strafakten angeschaut. Also man ist insgesamt beim Hellfeld geblieben. Wir haben ja schon an vielen Stellen über Hellfeld-Dunkelfeld-Problematik gesprochen. Dunkelfelder sind eigentlich immer besser methodisch für die Forschung, weil sie einfach viel mehr Informationen, ganz anderen Zugang bereithalten. Und das Hellfeld ist von vielen Selektionsprozessen abhängig. Bei diesem Thema ist es aber auch schwierig, über das Dunkelfeld daran zu kommen. Insofern ist man hier im Hellfeld geblieben. Man hat aber nicht nur die PKS ausgewertet, sondern sich auch Strafverfahrensakten herangezogen. Und zwar solche, wo es zu Tötungsdelikte an Frauen kam, hat das auf ein paar Bundesländer fokussiert und das Bezugsjahr 2017 genommen, also ein paar Jahre zurückgegangen, einfach um auch zu wissen, wie sind gerichtliche Verfahren ausgegangen. Das kann ja etwas dauern. Nachdem man in die Strafverfahrensakten reingeschaut hat, hat man bestimmte Fälle ausgeschlossen, also da, wo es irgendwie gar keinen Tötungsvorsatz beispielsweise gab, ne, oder bestimmte sehr offensichtliche Anhaltspunkte, dass es sich nicht um einen Femizid handelt.
Die meisten Femizide, 2/3 ungefähr, waren Femizide im weiteren soziostrukturellen Sinne. Das heißt, Frauen waren aufgrund ihrer Stellung in der Gesellschaft eher dafür vulnerabel. Wir haben vorhin gesagt, das ist der Bereich, wo es um Tötungen in Partnerschaften oder in losen sexuellen Beziehungen geht oder eben auch um die Tötung der Mutter beispielsweise. Weniger waren dann Fälle, in denen der enge motivbezogene Femizidbegriff gegriffen hat. Ungefähr 4 von 5 Femiziden inklusive Versuche fanden in oder nach einer heterosexuellen Partnerschaft statt. Und damit ist eben der Partnerinnenfemizid tatsächlich die häufigste Form von Femiziden und Frauentötungen. Diese wiederum standen zu 3/4 im Zusammenhang mit einem Konflikt über die Trennung, die im Raum stand, oder über die, egal ob jetzt vermeintliche oder tatsächliche, sexuelle Untreue des Opfers. Übrigens finde ich schon da so interessant, dass das so drauf hingewiesen wird, als ob jetzt quasi eine sexuelle Untreue, wenn sie tatsächlich sei, vielleicht doch nochmal eine Begründung sei. Also schon diese Unterscheidung fand ich ganz spannend beim Lesen, dass das irgendwie doch auch auserklärt werden muss. Weil man könnte ja auch sagen, okay, selbst wenn es passiert ist, ist es natürlich absolut kein Grund, erstens gewalttätig zu werden und zweitens jemandem das Leben zu nehmen, sowieso überhaupt nicht. Diese Fälle, in denen den Zusammenhang zwischen einer Trennung oder auch einer Untreue gab, werden kategorisiert als Deetablierungsfemizide. Also weil sich eben was verändert, was bis dahin im Raum gestanden hatte, eben eine Beziehung. Und da gab es vorher oft eine gewalt- und konfliktreiche Vorbeziehung. Die sexistischen Einstellungen und Rollenbilder des Täters waren schon vorher aufgeschienen und einigermaßen bekannt. Und in den meisten Fällen fand die Tötung dann tatsächlich auch nach dem endgültigen Scheitern der Beziehung statt. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Allgemeinplatz, dass man in der Kriminologie immer sagt, ja, die gefährlichste Situation ist eigentlich, wenn man sich nochmal nach der Trennung zu so einem abschließenden Gespräch oder so trifft. Das ist die Situation, wo es eher zu häuslicher Gewalt oder eben auch dann ja zum Schlimmsten kommen kann.
Und man sieht auch, es gab vorher schon Anzeichen. Also es gab vorher schon Gewalt. Ne? Die kommt auch jetzt nicht aus dem Nichts quasi, diese Tötung. Und das sind natürlich auch Hinweise, dass es schon vorher Anzeichen gab, dass es potenziell auch ganz viele Möglichkeiten geben könnte, schon einzugreifen und das zu unterbinden. Also hätten wir mehr in der Hand, um gegen häusliche Gewalt vorzugehen, haben wir auch mal eine Folge gemacht, ne? Mehr täterorientierte Prävention, mehr natürlich für die Opfer und so weiter und so fort, dann könnte das natürlich weiterführend auch Femizide verhindern.
Es gab in dem Zusammenhang auch noch andere Dynamiken, teilweise auch erweiterte Suizide oder auch den Femizid an einer Mutter oder einer Großmutter. Also da hat dann der Täter die eigentlich engste Bezugsperson mit der Hauptverantwortung auch für die Versorgung getötet. In diesen Fällen, sagt die Studie, waren die Täter in der Regel psychisch krank.
In den Akten fanden sich Angaben auch über das Opferverhalten, und zwar, dass meist vorher nicht nach Schutz gesucht wurde. Also es gab ja schon meist häusliche Gewalt, aber häufig wurde nicht irgendwo Hilfe gesucht und auch häufig wurde auch nicht die Polizei eingeschaltet. Wenn es zu Anzeigen kam, hat man auch häufig versucht, im Nachhinein diese zurückzunehmen. Das zeigt auch nochmal, wie schwer das ist für Opfer, sich Hilfe zu holen und auch gerade umso mehr sie selbst auch tun müssen, ne? Selbstverantwortlich sind, dass da eine Anzeige läuft oder so. Das ist ja immer ein Druck auch. Und wenn das in Opferhand liegt, kann man auch sagen, ist das natürlich immer auch so ein Druck und das Risiko, das Opfer zieht es wieder zurück, man hat sich wieder versöhnt oder der Täter wirkt ja auch auf das Opfer häufig manipulierend ein. Also das können auch Hintergründe dafür sein. In 8% der Fälle nutzte der Täter die Umgangssituation mit dem gemeinsamen Kind, um die Frau zu töten. In 3 Fällen hatten die Opfer Probleme, einen Platz in einem Frauenhaus zu bekommen. Also da hat man schon versucht, sich an Hilfe zu wenden, aber hat keine bekommen.
Dann haben wir ja gesagt, die haben sich deshalb die Verfahren aus dem Jahr 2017 genommen, weil sie den ganzen Verlauf sich anschauen wollten, eben auch die Sanktionierung. Und auch das wurde dann betrachtet. Und da zeigte sich, dass von den 108 Partnerinnenfemiziden 50 als Tötungsdelikt verurteilt wurden. Einer der Hauptgründe, zumeist wurde das Verfahren eingestellt, und zwar deshalb, weil der Tatverdächtige sich selbst auch das Leben genommen hatte. Also es keinen lebendigen Tatverdächtigen mehr gab, den man verurteilen konnte. Oder in anderen Fällen kam der Täter direkt in Sicherungsverwahrung in ein psychiatrisches Krankenhaus. Das heißt, da ging es dann eher um einen Maßregelvollzug. Das heißt, da gab es keine entsprechende Verurteilung. In den Fällen, die abgeurteilt wurden, galt als strafbefreiend, dass die Täter vom Tötungsdelikt nochmal zurückgetreten sind. Also das ist so eine juristische Finte sozusagen, wenn man dann, man ist in einer Auseinandersetzung, wo es auch zu einer Tötung kommen könnte. Allerdings führt man dann die Tötung doch nicht aus. Rücktritt vom Versuch nennt man das. Und das wurde dann als Körperverletzungsdelikt verurteilt. Fast alle Verfahren, die zu einer Verurteilung wegen eines Tötungsdeliktes führen, waren sogenannte Etablierungsfemizide, also die, wo es darum ging, dass eine Partnerschaftstrennung stattgefunden hatte und in dem Fall es dann eben zur Tötung gekommen war.
Frauen werden getötet, weil sie Frauen sind. Das ist ja etwas, wo man sich fragen kann, wie kann das in unserer heutigen Gesellschaft überhaupt möglich sein, dass solche Tatmotive wirksam sind? Und da sind wir natürlich auch im Bereich der Prävention. Was kann man tun? Was braucht man jetzt? Wir haben ja keine Gesetze mehr, die Frauen jetzt wirklich schlechteren Zugang ermöglichen als Männer oder anders bewerten, jedenfalls in den allermeisten Bereichen. Aber wir wissen, es gibt natürlich trotzdem noch super viele patriarchalische Muster und auch gerade Beziehungsmuster. Und das unterliegt dem Ganzen auch. Das heißt, es muss bei der Bekämpfung von Femiziden auch darum gehen, über Rollenbilder zu sprechen, also über Sozialisation von Geschlechterbildern. Und dass man halt gerade so gewaltbegünstigende Sozialisationsmuster von Männern entgegenwirkt, also das viel stärker zum Thema macht, sensibilisiert. Es geht auch darum, Menschen mit psychischer Erkrankung besser zu unterscheiden. Auch das zeigte sich ja, dass es hier viele Auffälligkeiten gab. Und ich glaube, man kann auch per se erstmal sagen, dass so eine Gewaltbeziehung ja auch für den Gewaltausübenden, für den Mann, nicht schön ist. Also das ist ja auch keine lebenswerte, gesunde Beziehung zu einem anderen Menschen oder Liebesbeziehung, wo ich die ganze Zeit so ein Besitzdenken habe, die ganze Zeit ja auch eine Verlustangst habe und so eine Angst, dass ich irgendwie verlassen werde und so weiter. Also es ist ja eigentlich für beide nicht schön. Ich will das jetzt nicht gleichstellen, auf keinen Fall. Aber So kann man da ja auch ansetzen, dass es auch hier viel täterorientierte Prävention auch braucht, um auch Tätern zu zeigen, wie man gesunde Beziehungen führt und wie man auch ein gesundes Selbstbewusstsein bekommt. Ferner ist natürlich auch die Frage, was kann Polizei noch leisten? Denn wir sehen ja, bei den Femiziden gab es vorher schon Gewalt. Also einmal natürlich die Frage, wie kann hier auch Polizei mehr Kenntnis davon erlangen? Wie kann Polizei auch mithelfen, solche Gewaltdynamiken zu durchbrechen? Das ist ja häufig nicht so einfach. Häufig wiederholen sich ja häusliche Gewaltfälle und es ist für die betroffene Person halt einfach nicht einfach, sich etwas selbst aufzubauen, sich daraus zu lösen. Und da braucht es natürlich alles, was das Opfer auch hilft, ein selbstständiges Leben zu führen. Also Stichwort finanzielle Abhängigkeitsverhältnisse sind natürlich auch ein Faktor, die das dann sehr schwer macht. Wie kann ich überhaupt selbst mein Leben organisieren? Habe ich überhaupt ein eigenes Konto oder kann der Täter jetzt einfach die Karte sperren und ich habe überhaupt gar kein Geld mehr, um was zu essen zu kaufen oder so? Also all das, was darum geht, Frauen in ihrer Gleichberechtigung, in ihrer eigenständigen Lebensweise zu unterstützen, kann hier auch Prävention bedeuten. Ganz aktuell ist gerade die Diskussion auch um die elektronische Fußfessel nach dem sogenannten spanischen Modell. In Spanien hat man das schon sehr lange gemacht. Hier diskutieren wir oft das spanische Modell so im Zusammenhang mit dieser Fußfessel. Man muss aber sagen, in Spanien ist das ein Gesamtkonzept. Da wurde noch ganz, ganz viel an anderen Maßnahmen da dran geknüpft. Prominent sind aber diese elektronischen Fußfesseln. Was bedeuten die? Die funktionieren so, dass der Täter eine Fußfessel bekommt und das Opfer ein Armband, wobei das Opfer das Armband freiwillig trägt natürlich. Und darüber kann das Opfer dann immer sehen, ob der Täter einen bestimmten Abstand einhält. Also das Näherungsverbot, was oft ausgesprochen wird, ob das auch wirklich eingehalten wird. Wenn der Täter zu nahe kommt, dann wird eine Polizeistelle informiert und auch das Opfer kriegt ein Signal. Das heißt, das Opfer kann viel mehr in Ruhe sich bewegen im Alltag, kann immer überprüfen, habe ich einen großen Abstand zum Täter. Das wird als sehr gewinnbringend verstanden, weil das Näherungsverbot, was es sonst in Deutschland auch schon gibt und von Familiengerichten ausgesprochen wird, auch in der Kritik steht, weil es wenig gibt, um das wirklich zu überprüfen, das Opfer wenig tun kann, um dagegen vorzugehen, wenn es missachtet wird und sich ja auch nie sicher sein kann. Und es auch dann teilweise bedeutet, dass das Opfer vielleicht bestimmte Stadtteile meiden muss, weil der Täter da wohnt. Und diese Logik wird umgekehrt in diesem spanischen Modell mit der Fußfessel, weil da kann das Opfer sich überall aufhalten und der Täter muss einen Abstand wahren. Und insofern wird das als sehr vielversprechend gesehen, auch weil sich in Spanien zeigte, dass kein Opfer, was in so einem Programm ist, also was so ein Armband hat und der Täter hat so eine Fußfessel, je getötet wurde. Und deswegen wird das als sehr wirksam gesehen. Derzeit gibt es auch Gesetzesinitiativen. Da lohnt es sich einfach mal ein bisschen die Nachrichten noch weiter zu verfolgen. Es soll bundesweit eingeführt werden. Kann natürlich nicht eine Gesamtlösung sein für Femizide, aber vielleicht ein wichtiger Baustein.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Insgesamt lässt sich sagen, dass der Begriff Femizid geschlechtsbezogene Tötungen von Frauen meint, es aber im Detail durchaus unterschiedliche Definitionen gibt und auch verschiedene Begriffe verwendet werden. Eine aktuelle Studie der Uni Tübingen und des KFN hat sich mit Hellfeldfällen beschäftigt, hat zum einen gezeigt, dass es keine Steigerung der Anzahl in den letzten 40 Jahren gab, eher einen leichten Rückgang. Was die Fälle an sich anbelangt, so sind die allermeisten Partnerinnen Femizide, vor allem im Rahmen von Trennungen, und die Opfer haben häufig vorher keinen Schutz gesucht. Sanktionierung gibt es, allerdings ist sie dadurch erschwert, dass einige Täter sich selbst auch das Leben nehmen und andere in Sicherungsverwahrung direkt kommen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.